Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der Predigttext am Ende unserer Vertiefungstage steht im zweiten Buch Samuel, Kapitel 22, Vers 19b. Es sind nur 5 Worte. Der Herr ward mein Halt. Diese 5 Worte stehen in einem bemerkenswerten Psalm. Dieser Psalm kommt in der Heiligen Schrift 2-mal vor. Einmal am Ende des zweiten Buches Samuel und dann im Psalter als Psalm 18. Wiederholungen bedeuten, das ist eine wichtige Sache. Durch Wiederholung soll sich etwas einprägen. In der Lutherbibel lautet die Überschrift Davids Dankpsalm. Und in diesem Psalm zieht David sozusagen das Resümee seines Lebens. Wenn Psalmen außerhalb des Psalters vorkommen, hat das auch immer eine Bedeutung. Psalmen außerhalb des Psalters haben eine hervorhebende Funktion. Die markieren oft Höhepunkte oder Wendepunkte in der Geschichte Gottes. Zum Beispiel nach dem Schilfmeerwunder steht ein Psalm. Eine der größten Heilstaten Gottes im Volk Israel. Am Ende des 5. Buches Mose, Kapitel 32, steht das Lied des Mose kurz vor seinem Heimgang und kurz vor dem Weg in das gelobte Land hinein. Eine ganz wichtige Stelle. Oder zum Beispiel Jona 2, das Gebet im Bauch des Walfisches, auch ein Psalm, das ist die Wende in seinem Leben. Oder wir denken an die 3 Lobgesänge am Anfang des Lukas-Evangeliums, der Lobgesang der Maria, des Zacharias, des Simeon. Das sind Psalmen an der Schwelle zum neuen Bund. In den 2 Büchern Samuel gibt es 3 Psalmen. Am Anfang der Lobgesang der Hanna, 1. Samuel 2. In der Mitte, 2. Samuel 1, das Klagelied über Sauls Tod und am Ende eben das Danklied Davids, 2. Samuel 22. Es hat eine Bedeutung, auch innerhalb dieses Buches. Der Lobgesang der Hanna gibt eine Sicht, eine geistliche Einordnung der Dinge, die dann in diesen beiden Büchern berichtet werden. Oder das Klagelied über Sauls Tod markiert den Wechsel von der Königsherrschaft Saul zur Königsherrschaft David. Und am Ende das Loblied Davids. Dort wird sozusagen die Summe gezogen, das Resümee gezogen aus all den Begebenheiten beider Bücher. Und es zeigt uns, auf welchem Fundament das Königtum Davids steht. Es ist übrigens kein Psalm so eng mit dem persönlichen Ergehen Davids verbunden wie dieser Psalm. König David sucht seinen ganzen Halt beim König aller Könige. Und das ist der Grund, warum Gott an ihm gefallen hat. Sein Königtum ist darum auch anders als das Königtum der umliegenden Völker. Es ist ein Königtum, das sich ganz an Gott gebunden weiß und das auch ganz im Dienste Gottes steht. Es ist auch kein Zufall, dass in der Heiligen Schrift die verborgene Seite im Leben Davids einen größeren Raum bekommen hat als die sichtbare Seite. Wir erfahren von dem Beter David mehr als von seinen Taten, die er vollbracht hat. Und so ist in unserem Dienst, in unserem geistlichen Dienst, es wichtig, der Umgang mit Gott, dieser verborgene Teil. Der geistliche Dienst ist immer so viel wert, wie er durch den Umgang mit Gott gedeckt ist. Und kommt dieser Umgang zu kurz, dann sind wir den Herausforderungen unseres Dienstes, unseres Platzes, an den Gott uns gestellt hat, im Grunde nicht gewachsen. Also David bekennt, der Herr ward mein Halt. Wörtlich, der Herr ward meine Stütze. Und gemeint ist ein Stab, auf den man sich stützen kann, sozusagen eine Gehhilfe. Gehhilfe, wie man sie für kranke, alte, schwache, behinderte Leute braucht. Und das muss man sich vorstellen, so bedürftig ist David gewesen, der Held Israels, dass er diese Stütze, diesen Stab brauchte. Aber es ist immer so, die berufenen Diener Gottes zu allen Zeiten sind immer von einer bemerkenswerten Schwachheit gezeichnet. Das geht in Ordnung. Nur im Herrn sind sie stark. Es fällt auf im Leben Davids, dass er immer wieder vor einem Nichts gestanden hat. Und dass Gott dieses Nichts benutzt hat, um etwas daraus zu machen. In seinem Vaterhaus war er der Kleinste, der Geringste, aber genau ihn trifft die Wahl Gottes. Im Kampf gegen Goliath war es ein kleiner Kieselstein, der diesen erfahrenen, hochgerüsteten Mann zur Strecke gebracht hat. In vielen großen Machttaten war David immer zuvor der Machtlose. In der Wüste der Gejagte und am Ende dieser Zeit von 7,5 Jahren stand er vor dem Nichts. Die Frauen und Kinder auch seiner Leute waren von den Amalekitern geraubt. Die Stadt, in der er wohnte, war niedergebrannt. Es war nichts mehr da. Und dieses Trümmerfeld von Ziklag, das war der erste Baustein für das von allen so bewunderte Königreich David. Die Sünde mit Batseba, das war wie ein Todesstoß in seiner Karriere. Er hat rückhaltlos Buße getan. Und Gott hat ihn weiter König sein lassen in Israel. Er ist als König in Israel bestätigt worden. Und sogar ein Sohn der Batseba, nämlich Salomo, wird sein Nachfolger. Und es war in Israel nie ein Reich, das Reich Israel, nie in solchem Frieden wie unter Salomo. Absalom stürzt seinen Vater vom Thron, zwingt ihn zur Flucht, will ihn töten. Es scheint alles aus zu sein. Durch Gottes Gnade wendet sich das Blatt. Absalom wird getötet, David darf wieder den Thron in Jerusalem einnehmen. Es wird ihm noch einmal neu das Königtum geschenkt. Und mit der Volkszählung am Ende unternimmt David nochmal einen törichten Versuch, sich seiner eigenen Größe und Stärke bewusst zu werden und scheitert jämmerlich damit. Und wiederum, Gott hilft ihm einmal durch Sündenvergebung, aber am Ende der Pestwelle in Jerusalem, wo der Engel des Verderbens stehen bleibt, ist der Tempelplatz gefunden worden. Und so wird auch diese Geschichte am Ende eine Gnadengeschichte. David hat viel durchmachen müssen. Und darum ist wiederholt in diesem Danklied, wiederholt davon die Rede, wie ihn Gott stärkt. Es kommt immer wieder durch, wie ein Motiv, wie ein Ostinato. Gott stärkt mich mit Kraft. Deine Rechte stärkt mich. Du gibst meinen Schritten weiten Raum, dass meine Knöchel nicht wanken. Du hast mich gerüstet mit Kraft. Der Herr ward mein Halt, meine Stütze, mein Stab, mit dem ich gehen kann. Im Psalm 23, da ist auch die Rede davon, dein Stecken und Stab trösten mich. Der Stecken, das ist zunächst mal so eine Holzkeule, mit der man feindliche Tiere abwehren kann, aber dann der Stab, eine Stütze. Und das, was eine Stütze ist, wird zugleich in Dienst genommen, damit werden die Tiere gelenkt und es wird den Schwachen Halt gegeben und die sich zanken werden auseinandergezogen und getrennt. Hindernisse auf steinigem Wege werden aus dem Weg geräumt. Das, was unser Halt ist, und wenn der Herr unser Halt ist, ist das immer etwas, womit wir auch andere trösten können. Von diesem Hirtenstab, in dem Fall des guten Hirten, geht auch immer Trost aus. Gerade auch im finsteren Tal. Dein Stecken und Stab tröste mich. Gerade auch im Unglück. Gerade auch im Angesicht der Feinde. Und nun ist es im der Heiligen Schrift so, dass nicht nur vom Stab die Rede ist, von einer Stütze, von einem Halt, sondern dasselbe Wort gibt es auch als Verbform. Also sich stützen auf, sich halten an. Und das ist immer wieder eine ganz wichtige Frage, auf wen stütze ich mich? An wen halte ich mich? Und da schaut Gott sehr genau hin. Und es gibt nur einen, auf den wir uns stützen und halten können. Das ist der lebendige Herr. Nur auf ihn kann man sich verlassen. Und alles andere wird immer negativ bewertet, ist immer gefährlich, ist immer nutzlos, ist immer töricht. Und so warnt Gott wiederholt davor, sich auf eigene Klugheit oder Erfahrung zu stützen, auf Einfluss, auf Reichtum, Besitz, Schönheit, eigene Kraft, eigene Gerechtigkeit, eigenes Gutsein und erst recht nicht auf die Götter und Götzen. Das sind Dinge, die uns immer die Vollmacht nehmen in unserem Dienst und auf unserem Platz, an den uns Gott gestellt hat. Die machen uns untüchtig in dem, was wir tun sollen. Verlasst euch stets auf den Herrn. Das ist immer wieder in der Heiligen Schrift ein Motto. Das ist eine Grundmahnung, aber auch eine Verheißung in der Heiligen Schrift. Die ist gerade auch in Notsituationen von Bedeutung, wenn wir nichts mehr haben. Oder in Notsituationen gibt es ja auch das andere, da werden so allerhand Heilversprecher angeboten. Aber was das bedeutet, gerade wo man nichts mehr kann und nichts mehr weiß, ich verlasse mich auf den Herrn. Jesaja 50, Vers 10, da steht dieses wunderbare Wort: Wer in der Dunkelheit wandelt und kein Licht leuchtet ihm, der traue auf den Namen des Herrn und stütze sich auf seinen Gott. Genau das hat David immer gemacht. Nun gibt es in diesem Danklied Davids noch ein anderes Wort, was eine große Rolle spielt. Nämlich das Wort retten. Gleich unmittelbar in der Umgebung unseres Predigtwortes heißt es: Er zog mich aus großen Wassern, wie Mose aus dem Nil. Er errettete mich von meinen starken Feinden. Das heißt, er nahm mich weg von ihnen. Er entfernte mich aus dem Bereich dieser Feinde. Er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir. Das heißt, er machte mich sozusagen aus dem Gefängnis frei. Ich konnte entkommen. An anderen Stellen in diesem Danklied begegnen uns noch vier weitere Worte für retten. Und ich sagte schon mal auch in den Vertiefungstagen, dass Worte, die in den Ursprachen verschieden wiedergegeben werden und wo wir im Deutschen nur ein Wort haben, das sind immer Begriffe, Worte, Dinge, die ganz wichtig sind. Also das Retten. Da gibt es das Wort Palat, in Sicherheit bringen. Chassar, verbergen, zudecken, verheimlichen. Yashar, helfen. Lakach, entrücken. Es sind insgesamt 7 verschiedene Worte des Rettens in diesem Psalm. Eine Vollzahl, eine göttliche Vollzahl. Das heißt, im Grunde genommen, er ist immer der Retter. Er kann aus jeder Lage retten. Er wird es nie anders tun. Er wird uns nicht dem Verderben preisgeben. Und was dann auch aufschlussreich ist in unserem Psalm, das kommt im ersten Vers hervor, ich lese ihn vor: Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter. Gott ist mein Hort, auf den ich traue, und Schild und Berg meines Heils, mein Schutz und meine Zuflucht. Hier werden 8 Bergungsorte hintereinander genannt. So dicht gibt es an keiner Stelle der Heiligen Schrift diesen Schutz, der gegeben ist. Aber es ist ja auch immer so, wie beim Retten und beim Schutz, es ist jedes Mal eine neue Situation. Es gibt immer verschiedene Weisen des Rettens. Es gibt verschiedene Bergungsorte. Das ist hier vom Schlupfwinkel bis in Schutzhaft, bis zu einer nicht einnehmbaren Festung und Burg oder wo man ganz oben ist und von oben herab auf die Feinde schaut. Es gibt ganz verschiedene Orte, ganz verschiedene Weisen des Rettens Gottes. Das geht nie nach Schema F. Es ist jedes Mal ein neues Wunder. So zahlreich das Retten ist, so zahlreich die Zufluchtsorte. Wir wissen, David war immer von Feinden umgeben. Am Anfang waren es die Löwen und Bären als Hirte. Dann waren es die Feinde Israels. Und eine besondere Rolle spielte Saul mit seinen Verfolgungen. Das wird in der Einleitungspsalm sogar besonders hervorgehoben. Und David redete vor dem Herrn die Worte des Liedes zur Zeit, als ihn der Herr errettet hatte aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls, und sprach. Und dann kommt der Psalm. Schließlich gibt es Auseinandersetzungen in der eigenen Familie. Daneben auch unsichtbare Feinde, die in diesem Psalm genannt werden. Das heißt, es hatten mich umfangen, die Wogen des Todes und die Fluten des Unheils erschreckten mich. Eigentlich steht da Ströme Belials. Und wir wissen aus 2. Korinther 6, Vers 15, damit ist Satan gemeint. Es gibt auch diese satanischen Anfechtungen, diese finsteren Anfechtungen, diese unsichtbaren, feindlichen Auseinandersetzungen. Und dann heißt es auch noch, des Totenreichs Bande umfingen mich und des Todes Stricke überwältigten mich. Auch der Tod und das Totenreich, wieder göttliche Mächte, Machtzentren, mit denen wir zu tun haben, und zwar, die sind aktiv, nicht erst, wenn es um unser Sterben geht, sondern die sind aktiv mitten in unserem Leben. Und diese Mächte und Kräfte wollen uns antasten, feindliche Mächte, gegen die David gestanden hat und mit denen er genauso zu tun hatte wie wir. David war oft im Erliegen. Er spricht von Feinden, die ihm übermächtig waren und ihn zur Zeit seines Unglücks überwältigten. Man denkt, man ist im Erliegen. Man kann im Grunde genommen nur staunen, wie unter solchen Umständen Gott das Königreich David von allen bewundert, wie er das gebaut hat. Wir wissen und haben es in den Tagen immer wieder auch gesagt und genannt, und es ist ja hier sowas wie eine Zusammenfassung. Die geistlich wichtigen Dinge, die heilsgeschichtlich wichtigen Dinge, sind immer umkämpft. Da müssen wir uns nie wundern. Entscheidend ist, Gott rettet. Er führt aus der Enge in die Weite. Das ist übrigens bei dem häufigsten Wort für retten, Yashar, genau die Grundbedeutung, nämlich weit machen, geräumig machen, aus der Enge in die Weite, aus der Umstrickung heraus. Er führte mich hinaus ins Weite, so heißt es auch in diesem Danklied Psalms, Vers 20. Du gibst meinen Schritten weiten Raum, heißt es, Vers 37. Erst von Feinden umzingelt, eingeengt in einer Situation, wo man in der Klemme steckt und dann wunderbar befreit. Das ist Retten. Oder im Lobgesang der Hanna, da heißt es, er führt mich in die Hölle und wieder heraus. Der Herr macht meine Finsternis Licht. Der Grund für dieses Retten ist die Gnade Gottes, das weiß David. Auch das besingt er immer wieder in diesem Psalm. Du gibst mir den Schild deines Heils und deine Huld, deine Chesed, Gnade, macht mich groß. Er schreibt, dass er rette nicht sich selbst zu, sondern immer Gott. In der arithmetischen Mitte dieses Psalms, also genau, wenn man alle Worte im Hebräischen zählt, und genau das mittlere Wort, das ist das Wort treu. Gegen die Heiligen bist du heilig und gegen die Treuen bist du treu. Vers 26. Das hebräische Wort hier ist ein sehr gewichtiges Wort. Da steht Tamim, treu. Das bedeutet eigentlich vollkommen, ohne Beanstandung, rechtschaffen. Damit ist nicht Sündlosigkeit gemeint, sondern letztlich eine Aufrichtigkeit auch zu Gott hin, eine Klarheit zu Gott und in dem Vertrauen zu Gott auch eine Zuversicht ohne schlechtes Gewissen und immer auch bedacht darauf, Gottes Willen zu tun. Das ist eine bestimmte Haltung. Wir wissen, David war nicht sündlos. Im Gegenteil, es waren blutrote Sünden. aber das Herz war so beschaffen, tamim, vollkommen, dass es auf Gott ausgerichtet war und dass er in diesem auf Gott ausgerichtet Sein aufrichtig war. Und der Wille auch da war, die Sünde zu hassen. Es war aufrichtig da. Nicht, dass er das immer geschafft hätte. Aber es war genau diese Gesinnung da. Da muss man sagen, dem Aufrichtigen lässt es der Herr gelingen. Wir können verkehrt sein und verdreht sein und es kann hinten und vorne nicht klappen. Alles möglich. Geht immer alles schief. Aber wenn es im Herzen eine Aufrichtigkeit zu Gott gibt, dann nennt die Bibel das vollkommen. Das ist ja so verblüffend bei David, der ja mehrfach auch in Sünde gefallen ist. Wir haben das in diesen Tagen behandelt. Da sagt er in diesem Psalm, der Herr tut wohl an mir nach meiner Gerechtigkeit. Er vergilt mir nach der Reinheit meiner Hände. Denn ich halte die Wege des Herrn und bin nicht gottlos wider meinen Gott. Denn alle seine Rechte habe ich vor Augen und seine Gebote werfe ich nicht von mir, sondern ich bin ohne Tadel vor ihm und hüte mich vor Schuld. Darum vergilt mir der Herr nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände vor seinen Augen. Ist ja unwahrscheinlich, dass er ein solch klares Bekenntnis ablegt. Warum? Weil ihm die Schuld vergeben ist. Weil alles rein und klar geworden ist in seinem Leben, kann er aufrichtig so sprechen, wiewohl er ein dreckiger Sünder ist. Übrigens, was auch in dem Psalm durchkommt, immer wieder neu durchkommt, ist dieses, dass er Niedrigkeiten annehmen kann. Demütigungen annehmen kann. Und in diesem Annehmen von Niedrigkeit und Demütigung haben wir immer einen geistlichen Schutz. Du rettest das gebeugte Volk und hohe Augen erniedrigst du, sagt er. Und hier reiht sich tatsächlich König David ein in die Schar der gebeugten, hilflosen und Armen. Mit solch einer Schar hat er sich auch in der Zeit seiner Flucht umgeben, die 400 Leute. Das waren alles solche Leute, das waren keine Soldaten, wie sie Saul hatte, sondern das war tatsächlich unterste soziale Schicht. Mit ihnen ist er diesen Weg gemeinsam gegangen. Wenn dieser Zug im Herzen fehlt, nach unten, dann werden wir vom Feind immer leicht abgeschossen. Dieser Zug nach unten, das entspricht letztlich dem Wesen Gottes, der barmherzig ist. Das entspricht dem Weg Jesu Christi, das war der Weg nach unten. Er erniedrigte sich selbst. Das ist der Weg aller, die den Weg Jesu Christi gehen, die ihm nachwandeln. Wenn wir in dieser Welt oben sein wollen und uns einen Namen machen, verraten wir immer das Evangelium und werden untauglich zum geistlichen Dienst. Den Hochmütigen widersteht Gott, den Demütigen gibt er Gnade. Zum Schluss, in diesem Danklied Davids haben wir es überall mit Gott zu tun. 30 Mal ist in diesem Psalm von Gott die Rede. Es entspricht genau der Zahl des Wortes retten. Auch 30 Mal. Die Kraft dieses Dankliedes besteht darin, dass überall Gott gesehen wird. Auch in den kraftlosen Phasen, dem scheinbaren Erliegen, in den Umzingelungen von den Feinden. Doch wenn Ohnmacht mit Gott in Zusammenhang gebracht wird, ist das immer der Ausgangspunkt für Rettung, Überwindung, Sieg, Vollmacht. Oder zumindest eine Kraftzufuhr von oben mitten unter Belastung. Wir leben in der Zeit vor dem Kommen Jesu. Die Finsternis zeigt immer mehr ihr wahres Gesicht auf allen Ebenen. Es ist wie, dass der Pegelstand der Finsternis immer mehr und immer stärker steigt. Wir lassen uns dadurch nicht irre machen. Wir sehen auf den Thron Gottes. Wir sehen auf das Lamm Gottes. Und vom Thron Gottes her und vom Lamm Gottes her sehen wir überall die Hand Gottes. Diese Sicht nicht preisgeben. Wir werden nicht eine andere Sicht haben. Es ist überall der Herr am Werk. Wir werden der Finsternis keine Ehre geben an der Stelle. Wir sehen nicht nur die Hand Gottes, sondern wir können sie auch ergreifen, die Hand Gottes. Und auch in jedem Dilemma steckt immer noch die Hand Gottes. Und in jedem Dilemma können wir diese Hand ergreifen. Es gilt immer, der Herr wahrt mein Halt. Amen.
Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Gegenwart auch im alten Bund. Du selbst hast einen David geführt. Und er durfte erfahren, wie du Vergebung, Schutz und Gnade schenkst, wie du selbst die blutigsten Sünden überwinden kannst in seinem Leben. Und habe Dank, dass du dasselbe auch in unserem Leben tun kannst. Darum wollen wir unsere Zuflucht immer bei dir suchen, bei dir, dem Herrn, der vergibt, der durch sein vergossenes Blut reinigt, der unser Leben immer neu ausrichtet auf die Ziele der himmlischen Welt, dass wir nicht an Nebensächlichkeiten hängen bleiben. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du der Gott bist, der unser Leben vollendet, der den Glauben begründet hat und der ihn auch vollendet. Wir wollen dir das ganz neu zutrauen und dich herzlich bitten, dass du unser Leben so formst, dass wir das Ziel erreichen, das Ziel unserer Berufung, aber auch das Ziel, bei dir zu sein. Gib uns einen Blick auf das Ziel, das du verfolgst in unserem Leben und hilf uns, dass wir die anderen Ziele, die wir uns selber gesucht haben, ablegen und beiseite legen können. Habe Dank, dass deine Arme immer ausgestreckt sind. Du bist der Zufluchtsort, der wirklich diesen Namen verdient, bei dem wir Rettung, Heil und Erlösung erfahren. Und so preisen wir dich mit allen Engeln und mit den himmlischen Chören singen wir das Lob deiner Herrlichkeit.